Er ist der Einzige, der mich je gekriegt hat. Er ist der Sohn eines Pfarrers, Mann.
Ja, ja. Ich war sehr gespannt. Ich war sehr gespannt, aber das passt so gut.
Wie ich jetzt den Bogen kriege. Und zwar gar nicht, habe ich den Bogen bekommen. Ich sag's gleich so, wie es ist.
Ich bin der Sohn eines Pfarrers, Mann. Alter, das ist aber nicht schlecht.
Schon auch, ne?
Das ist auf jeden Fall Son of a Preacher, Man. Aber von wem ist der Song?
Dusty Springfield.
Dusty Springfield. Oder?
Ich glaube, in der Originalversion hast du, ich kenne die tatsächlich nur in der Version von Aretha Franklin und ich glaube, das ist mit Abstand die älteste Hookline, die wir jetzt jemals gehabt haben. Ja. Aber du hast recht, glaube ich.
Ja.
In der Originalversion ist glaube ich, das Springfield. Aber geil.
Krass.
Wir haben heute ein krasses Thema, weil wir haben heute nämlich einen Gast, Johnny ist bei mir im Studio und ich habe ganz spontan heute einfach vor ziemlich genau 2 Stunden jemanden gefragt, ob er uns joinen möchte.
Ja, und den werden wir gleich vorstellen. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein in die Folge und ihr lieben Hooklinerinnen, dann haben wir einen spannenden Gast für euch. Das wird, glaube ich, eine krasse Folge. Ich bin sehr gespannt. Aus persönlichen Gründen sehr gespannt.
Sehr gut. Dann hier ist Hooklines für euch, ihr Mäuse. Bis gleich.
Let's go.
Merhaba, Johnito Mäuschen, was geht ab? Ich hab's wieder nicht während des Intros auf meinen Platz geschafft, ey. Das ist immer so ein Scheiße da hinten mit den Kabeln.
Ja, kurzer Audiokommentar. André läuft mit 5 Meter Kabellage hinter sich her und versucht sich irgendwie zu sortieren.
So ist es.
Und wir sind live vor Ort in Erfurt im Studio, Alter. Ich bin mal wieder da, Digga. Wahnsinn.
Johnny sitzt genau mir gegenüber und neben mir, der jetzt schon da sitzt, als hätte er jetzt einfach schon 5 Jahre hier im Studio gegammelt, ist mein lieber Nachbar Freddy.
Hallo, hallo.
Freddy ist ein geiler Typ, der kam halt einfach, Ich habe ihm wirklich literally vor 2 Stunden geschrieben oder so und ich habe gesagt, hast du Bock, heute Podcast aufzunehmen? Und er hat gesagt,
hallo. Oh.
Ich habe gesagt, wer bist du nochmal?
Du hast aber auch krasse Leute in deinem Umfeld, die einfach so casual auf dem Montagmorgen um 13 Uhr Zeit haben. So, warum? Wenn ich jetzt überlege, so in Marburg, in meinem Kontext, ich glaube, da würden mir vielleicht 2 Leute einfallen. Oder so.
Wirklich?
Ja, also.
Ganz ehrlich, Freddy, das musst du dir nicht sagen lassen von jemandem, der einfach die ganzen Tag eine Gasflasche sucht.
Nein, ich meine es ja auch nicht, dass ich, sorry, es klang jetzt so, als würde ich voll, ihr werdet alle arbeitslos, aber es ist eher so, die sind halt alle angestellt, aber
Freddy,
wir sind
nicht.
Alle 3 hier freiberuflich unterwegs.
Ja, Freddy ist nicht angestellt, Freddy ist nämlich Trauerredner.
Ja, so sieht's aus und wir haben gerade ein kleines Sterbetief, glaube ich, so gerade im Sommer, deswegen kann ich es mir auch heute...
Die Leute wollen aber nicht
sterben. Einfach viel zu wenig, Leute. Das ist der offizielle Hooklines-Aufruf. Leute, sterbt mehr.
Nee, das können die schon lassen, aber es gibt ja so eine Korrelation zwischen schönen Jahreszeiten und dem Loslassen vom Leben, ja. Vielleicht wollen doch alle einfach nur wissen, wie diese bekackte Wahl ausgeht am Sonntag.
Oh,
noch einmal die letzte Stimme abgeben.
Spannendes Thema.
Es gab nicht irgendwie einen Ex-US-Präsidenten, der jetzt gesagt hat, ich will noch einmal für Kamala Harris stimmen und dann kann ich abtreten. Das ist ein übelst alter US-Präsident, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Bill Clinton meinst du wahrscheinlich?
Nee, noch älter. Wer war vor Bill Clinton? Allgemeinwissen?
George Bush Senior.
Ehrlich? Also,
nee, noch älter. Jimmy Carter.
Jimmy Carter.
Jimmy Carter hat das gesagt.
Der Erdnussfarmer.
Der lebt noch. Der macht noch. Der macht noch ein bisschen.
Wirklich? Der Erdnuss-Jimmy.
Jimmy Carter hat gesagt, er will noch einmal für Kamala Harris abstimmen und dann kann er abtreten.
Wahnsinn.
Er will noch bis zur Wahl durchhalten.
Ey Leute, wir fangen schon an, hardcore krass zu labern. Wir haben die ganze Zeit von irgendeinem Freddy geredet, den wir noch überhaupt nicht vorgestellt haben. Also, Freddy, es ist wunderschön, dass du da bist.
Danke,
ich freue mich aus persönlichen Gründen sehr, weil ich viele Fragen habe. und ich würde für die ganzen HooklinerInnen da draußen einfach mal vorstellen, dass du dich mal vorstellst.
Ja, also liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Freddy, ich wohne direkt eine Etage unter André und male mir immer seinen Alltag anhand der Akustik aus, die durch Schwingungen und andere Sounds an mich herangetragen wird und und lange Spülgeräusche auf der Toilette.
Wirklich?
Nee, Quatsch, nee.
Doch, ist schon so auch, ne?
Ich höre überhaupt nichts. Ich höre Nee, es ist ein ich höre wenig von dir.
Ich höre gar nicht.
Wie ist so ein Casual-Spüler im Hause Weser? Ist der so, fängt der so langsam an, um das Schiff so langsam loszustatten? Also wenn man Vollgas gibt, dann spritzt es ja immer, ne? Das ist ja doof. Geht es so langsam los und dann tut, tut.
Ja, ich glaube tatsächlich sogar, weil im Bad kannst du am meisten hören, was so passiert, weil da die Decken irgendwie dünn sind.
Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Mhm.
Ja, aber du bist ein sehr angenehmer Nachbar, muss ich dir wirklich sagen.
Du bist auch ein angenehmer Nachbar.
Dankeschön, Dankeschön.
Ihr dürft euch jetzt küssen. Ach nee, Trauerreden.
Das Ding ist halt, wir haben halt eine geile Nachbarschaft. Das muss man auch mal sagen. Unser Haus ist halt nicht nur, da gibt's nicht nur Nachbarn, sondern mittlerweile sind wir halt wirklich befreundet und wir hängen auch regelmäßig. Ich sehe euch quasi öfter als Johnny.
Ja, Digga, wir haben uns jetzt 2 Monate nicht gesehen oder so, ne?
Ja, und in der Zeit haben wir schon 8-mal unten im Garten eine Hänge gemacht.
Einen durchgezogen.
Ja.
Mhm. Stimmt.
Deswegen, ich finde es eigentlich immer ganz, ganz angenehm. Das hatte ich auch noch nie, ehrlich gesagt, dass ich in ein Haus gezogen bin und die Nachbarschaft halt einfach so geil miteinander war, dass wir einfach regelmäßig zusammen abhängen.
Aber also alle kollektiv oder ihr so?
Nee, so alle kollektiv auch.
Ah, geil. Okay, ja, das ist echt cool.
Wir haben unten im Garten so einen riesengroßen Fisch und da wird sich reingesetzt und gegessen. So, jetzt kannst du dich weiter vorstellen, Freddy.
Und da wird, seit es diesen Kühlschrank gibt, auch noch mehr gesoffen.
Ja, das stimmt allerdings.
Wie?
Da gibt es so einen Kühlschrank in so einer Garage und der ist gut bestückt mit...
Der wird auch regelmäßig auch
gefällt. Ja, da musst du ja mal vorbeikommen. Ich glaube, ich bleib doch eine Nacht.
Ja, das stimmt allerdings. Warte mal.
Kann ich bei euch pennen?
Bei wem?
Du bist herzlich eingeladen.
Ach, geil.
Und
Freddy, jetzt stell dich vor.
Los. Ich habe mich doch schon vorgestellt. Ich bin dein Nachbar Rino, wie Ned Flanders so schön sagen würde. Und ich bin ja freiberuflicher Trauerredner. Bin ein klassischer Westimport wie Johnny. Allerdings bin ich ein bisschen südlicher herstammend aus der Nähe von Heilbronn. Mhm. Und
wie alt bist du?
Ich bin um die knappe Mitte anfangen, also ich bin Mitte, also ich bin 35. Ne? Kennt ihr Stromberg, wenn er so sagt, ich bin doch gefühlte knappe Anfang, Ende, Mitte 30.
Ist es ein unangenehmes Alter? Weil ich sehe das ehrlich gesagt auf mich zukommen. Ich sehe die 30 schon am Horizont. Du auch, ne?
Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt.
Du bist ja jetzt 29, oder?
Die 28. Ich werde 29 im November.
Also bist du 29.
Ja, aber dieses, was war denn das Alter, in dem Jesus starb, war doch 33, oder? Das ist doch so eine kritische Zahl immer so.
Da ist André nicht so bewandert. 33 ist richtig. Ja.
Die muss man knacken. Und dann, glaube ich, hat man erstmal ein bisschen Ruhe. Von dem her, bin ich eigentlich, ich weiß nicht, wie alt ich bin manchmal. Ich weiß es wirklich nicht. Man hört ja irgendwann so auf zu zählen. Mein Rentenbescheid weiß es natürlich sehr genau. Na klar. Und das ist immer unangenehm.
Ich hab letztens meinen Rentenbescheid bekommen und 2064 bin ich dann in Rente.
Digga, du bist nie in Rente. Das kannst du ja aber komplett in die Haare.
2064, Johnny. Weißt du, wie krass, dann ist die Welt schon 4-mal untergegangen.
Also wir werden definitiv keine Rente mehr kriegen. Was meinst du, warum ich bei der Künstlersozialkasse immer noch angebe, dass ich noch, weiß ich nicht, irgendwie 9.000 Euro im Jahr verdiene?
Liebe Grüße an die KSK-Leute, die das jetzt hören. Kurz eine Kontrolle bei Johnny eingeschoben.
Dabei sind es doch 8,5.
Genau. Weißt du, irgendwie so, Junge, was soll ich so viel da einzahlen? Das mache ich lieber privat irgendwie. Okay. Das habe ich nie, aber ich muss die klar machen. Ach ja, nee, also, aber ich finde, ein spannendes Detail hast du jetzt vorenthalten. Es gibt eine Sache, die uns sehr verbindet, wo ich gerne, ehrlich gesagt, mit dir drüber reden würde, weil es unfassbar lange her ist.
Ja, ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, quasi.
Ja, und warum es natürlich auch diese Hook gedroppt wurde.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Also, wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in einem württembergischen Pfarrhaus groß geworden.
Ja.
Oh. Das wusstet ihr wahrscheinlich noch gar nicht.
Pfarrerskind.
Müllersvieh und so weiter, ja. Und das ist natürlich eine schöne, aber auch manchmal bizarre Umgebung. Ein interessantes Soziotop. Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja auch Pfarrerssohn ist, hat ja mal gesagt...
Wirklich?
Ja, ja. Ach, krass. Und der hat mal gesagt, wenn man Pfarrerskind ist, wird man entweder Terrorist oder Bundeskanzlerin.
Ja. Oder Bundespräsident.
Ja.
Gauck ist auch Pfarrer selber, glaube ich.
Gauck war selbst Pfarrer und Johannes Rau ist auch Pfarrerssohn, der ehemalige Bundespräsident.
Der Wahnsinn. Also es ist wirklich eine krasse Parallele. Wirklich viele.
Da sieht man mal, es gibt einfach viel zu viele Pfarrer.
Es gibt viele Pfarrer, ja, die haben halt viele Kinder auch häufig dann bekommen, gell? Das hatten wir ja.
Die kennen Bumsen, bis der Arzt kommt.
Die meisten.
Grüße an meine ganzen evangelikalen Freunde. Ja, das habe ich gesagt. Immer schön abgesichert vom Stein. Ich sehe schon
das Dietnetzwerk, einfach dieses Zitat einfach rausfiltern.
Explicit Podcast, so klein. Ja, ja, es ist in der Tat richtig. Wir waren auch vier. Also Props an meine Eltern. Ja, also ja, voll spannend, weil ich habe wirklich, wirklich lange nicht mehr mit jemandem geredet, der auch in einem oder die auch in einem Pfarrershaushalt und vor allem in einem Landeskirchenpfarrershaushalt groß geworden ist. Was ich finde, ist nochmal ein Unterschied. Wir hatten ja letztes Mal auch Beate, liebe Grüße an der Stelle hier, die Pastorentochter ist, glaube ich, aus einer freikirchlichen Gemeinde. Das hat bestimmt Parallelen, aber ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass man als Pfarrerskind und generell Pfarrersfamilie so eine Art Stadt-Celebrity-Familie ist. Vor allem, wenn die Mutter in unseren beiden Fällen auch noch Lehrerin ist. Mhm. Also wir haben wirklich die komplette Breitseite an pädagogischer Kompetenz abbekommen.
Komplett identischer Lebenslauf quasi.
Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Und also mein Vater ist prinzipiell nicht auf Stadtfeste gegangen oder so an einem Samstag durch die Stadt, weil du kamst mit dem einfach nicht weiter. Mhm. So.
Das kenne ich auch so, ja. Ich habe meinen Papa ein einziges Mal in die hiesige Dorfschenke zerren können, weil ich das so cool fand, mit ihm mal da ein Bier zu trinken. Da fand das, glaube ich, auch nicht so schlecht, hat irgendwie ein paar Kippchen geraucht, das war auch in Ordnung für ihn. Aber mit dem eigenen Papa in der Stadt rumlaufen, also wir waren in so einer Kleinstadt, bin ich groß geworden, Weinsberg, 10.000 Einwohner, es war undenkbar, da einen Schritt vor den anderen zu setzen. Und meine Mama, die fand das auch immer bedrückend und schrecklich, so die First Lady zu sein, weil es ist ja echt du bist als Familie schon in so einer Halböffentlichkeit irgendwie. 100%. Das ist schon so. Und deswegen hat die sich dann auch ihre Arbeitsstelle gesucht, die dann wirklich weit genug weg war auch davon. Und
weil halt auch viel gelabert wird, ne?
Ja, also, total.
Also die Pfarrersfamilie, oh ja.
Alter. Absolut, absolut.
Ihr seid quasi Lästereien gewohnt, oder was?
Ich habe auch bestimmt viel Anlass dazu gegeben, muss man sagen. So, also ich hatte zum Beispiel mal so eine sehr kommunistische Phase und habe dann so rote Fahnen aufgehangen am Pfarrhaus oder so Tibet-Flaggen irgendwann und so. Das ist ja
aber
noch
du warst ja schon immer sehr politisch, finde ich.
Nö, eigentlich nur so ein... Ich hatte nur Lust, ein paar Leute zu schocken, glaube ich. Ich glaube, so politisch war das gar nie gemeint irgendwie. Und dann, wenn ich mir so überlege, was ich meinen Eltern wahrscheinlich auch mit dieser Art angetan habt, das ist natürlich auch irgendwie hart, ne?
Und dann hat der Vater einfach das gekonnt wegmoderiert im nächsten Gottesdienst.
Ja, das Schlimmste ist ja, wenn sie über dich predigt, wenn er über dich predigt.
Wenn du drin sitzt im Kirchenschiff.
Ja, genau, Digga. Mein Vater, ey, regelmäßig, ich dachte so, ey, Vater. Irgendwann werde ich es dir paybacken, Alter.
So. Jetzt hier in diesem Podcast. Hast du ein Beispiel, wie das so, was da so für Sprüche kam dann in der Predigt?
Nee, mein Vater hat es eigentlich immer ganz süß gemacht. Also es war eigentlich, wenn er uns in der Predigt eingebaut hat, dann eigentlich immer auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Also quasi Beispiele zum Beispiel an seinen Kindern da, ich weiß nicht, so konkret. Er hat irgendwann mal über, ich glaube, die väterliche Liebe Gottes oder so, oder also das ist so eine, hat da so eine Parallele gezogen. Und dann aber wiederum klar gemacht, dass er das oft nicht hinkriegt, das auszufüllen, diese Erwartungen. Und dass es aber Gott eben schafft. Ich glaube irgendwie, das ist sehr lang her. Aber, und da hat er irgendeine Geschichte aus dem Wald erzählt, wo ich fast verloren gegangen bin und er sich krass in seiner Vaterrolle gechallenged gefühlt hat und ich saß halt hinten drin und alle wussten, dass ich da war. In diesem Moment alle so.
Ja, ganz so, genau.
Peace, Leute. Ja, also es war aber eigentlich ganz süß. Also eigentlich immer auf eine liebevolle Art und Weise, aber wenn du halt 12 bis 16 bist, ist es halt natürlich major uncool.
Total.
Und natürlich hat er das nie böse gemeint.
Darf ich mal fragen, wie groß ist denn so eine Gemeinde? Wie viele Augenpaare schauen dann auf einen?
Ganz unterschiedlich.
Wenn man hier First Family ist, in so einem Pfarrhaus.
Wir hatten mehrere Pfarrämter in dieser Kleinstadt, aber du bist ja trotzdem im ganzen Dorf oder in der ganzen Stadt bekannt gewesen, weil das ist den Leuten auch wurscht gewesen, ob du da, also ob die Leute jetzt gläubig waren oder nicht oder ob die katholisch waren oder nicht, das war immer egal. Man war einfach, man kannte sich da halt einfach und wie viele da auf einen gucken.
Was meinst du, wie weißt du
das? Also das Einzugsgebiet von der Gemeinde von meinem Vater, das ist auch die größte evangelische Kirche in dieser Kreisstadt nach wie vor. Da waren 6 Dörfer drumherum, die jeweils eigene Kirchen hatten, aber alleine das Einzugsgebiet von der Gemeinde von meinem Vater waren, glaube ich, 7000 Leute oder so. Mhm. Und es ist aber so, wie Freddy sagt, ne, bis in die Politik hinein kennt dich halt jeder, weil du in so einer exponierten Rolle bist. Du hast ja immer so eine Repräsentantenfunktion für die Kirche und dadurch ist die ganze Familie mit drin. Also man sagt ja auch, ein Pfarramt bekleidet eigentlich die ganze Familie und nicht nur der Pfarrer, die Pfarrerin selber. Weil das auch tatsächlich so ist. Also meine Mutter zum Beispiel hat klischeehafterweise den Kindergottesdienst geleitet, über 20 Jahre lang. Nee, nicht ganz so lang. Aber und oft sagt man auch, dass ein gutes Gemeindeleben auch in Anführungsstrichen nur so funktioniert, wenn die ganze Familie mitspielt. Also wir zum Beispiel haben auch, ich habe ganz lange Jugendarbeit gemacht in unserer Gemeinde. Ich habe die Bandarbeit gemacht, 2 Bands, Jugendbands geleitet, ehrenamtlich und so. Meine Brüder haben Jungscha-Arbeit mitgeleitet, also hier so Pfadfinder, nur auf christlich. Und so Kram. Das heißt, wir waren alle an verschiedensten Stellen involviert. So, und das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass die Gemeinde da so gut funktioniert hat. Weil wie will ein Mitte 40 bis Mitte 50 oder auch Mitte 30-jähriger Pfarrer an Jugendliche rankommen? Das ist irgendwann ist der Zug abgefahren.
Das heißt, muss man schon auch einfach mal sein eigenes Personal zeugen auch.
Ja, genau. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Man geht dann halt, die Pfarrerskinder gehen dann selber durch diese Gemeindekarriere durch, also von Kindergottesdienst zu Jungscha, zu Konfi-Unterricht, zu Jugendarbeit, ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Mhm. Bist du irgendwann ausgestiegen aus diesem kirchlichen Kreislauf?
Ich war nie drin.
Spannend, ach krass.
Ich war tatsächlich nie drin und meine Familie war da nie involviert. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber meine Familie war auch, es gab immer auch einen kritischen Umgang mit dieser halböffentlichen oder öffentlichen Rolle. Mhm. Ganz besonders, es war manchmal auch, fand ich es auch unangenehm, wie kritisch es dann auch häufig war. Mein Papa hat mir immer leid getan an Weihnachten, an Heiligabend, kennst du ja, alle haben da chilligen Heiligabend und der Papa muss dann halt nochmal los oder entweder macht die Christmette oder den großen Gottesdienst, wie auch immer. Und auf jeden Fall war das einzige Mal im Jahr, dass die Familie zusammen in diesem Gottesdienst war.
Kurze Randnotiz, Christmette ist ein Gottesdienst um 23 Uhr abends am Heiligabend.
Genau, der letzte sozusagen. Genau. Der tief in der Nacht.
Da, Alter?
Viele,
ne? Weil du bist dann fertig mit Essen und danach sind wir dann noch immer in die Kneipe gegangen. Und
das war
dann
niemand, schön. Ey. Das ist 23 Uhr Heiligabend, da liege ich hier auf dem Sofa, hab mir einfach 5 Hackfleischrollen gegeben und dann die müssen erstmal verdaut werden, Alter.
Das ist der zweitbestbesuchte Gottesdienst. Nee. Meistens. Hm.
Ja, und wenn mein Papa diese Gottesdienste dann gegeben hat, dann war immer der Nachhauseweg davon geprägt, dass meine Schwester und meine Mutter diese Predigt dann auseinandergenommen haben, so inhaltlich. Und dann wurde dann gesagt, ja, aber das sei der Einstieg, der war nicht so, der war ja tröge oder hier, völlig unlogisch, wie du dann von dem auf das kommst. Das fand ich dann immer so ein bisschen too much irgendwie so, weil ich glaube, es gibt ja auch so, ich weiß nicht, wie das bei dir in der Familie war, es gibt so eine Eigenschaft, die in Pfarrhäusern tatsächlich wohl häufiger vorkommen soll. Das ist zumindest der sehr empfehlenswerten Autobiografie von Stuckrad Barrett zu entnehmen, der das auch so sieht, dass es gibt den Hang, in Pfarrfamilien vieles zu überpsychologisieren. Umfelder zu durchdringen, zu analysieren und mit vielen Dingen kritischer umzugehen, als andere Familien das vielleicht tun.
100%.
Ja. Es ist ein sehr bewusstes Leben einfach und das kann aber auch manchmal anstrengend sein und dem kann auch manchmal ein bisschen Leichtigkeit fehlen, finde ich.
Voll. Ich habe zu chillen und einfach mal Party zu machen, glaube ich, auch erst gelernt, als ich ausgezogen bin. Also so einfach, weil immer mitschwingt, und das klingt jetzt viel schlimmer, als es ist, würde ich sagen. Aber ich war immer gewohnt, beobachtet zu sein. Also es war immer klar, Ich meine, das ist auch bei mir, du bist auch Erstgeborener dann, ne?
Ich bin Zweitgeborener.
Du bist Zweitgeborener, mhm. Okay, auch interessant. Weil ich bin der erste von vier Jungs.
Ah, okay.
Und dementsprechend hatte ich immer nochmal so ein besonderes Augenmerk auf mir irgendwie, weil das so der erste Pfarrerssohn ist. Es klingt total dämlich, aber es hat irgendwie schon so eine Dynamik. Oder zumindest habe ich da eine Verantwortung gespürt, die mir zwar von meinen Eltern nie gegeben wurde, aber ich habe das von außen gemerkt, so dass Leute kommentieren, was ich mache, und es ist auch heute noch so, dass das schon viel Thema ist, auch was ich beruflich mache und so. Und was ich immer wieder auf Social Media gesagt habe und so. Also es wird total beobachtet. Ich meine, klar, mittlerweile habe ich auch so eine Rolle. Ich glaube, es ist auch nicht unlogisch, dass ich jetzt mache, was ich mache, weil ich das halt nun mal so kenne. Also für mein Leben war gefühlt schon immer auf eine Art öffentlich, nur halt in als Upbringing irgendwie ein bisschen weniger große Kreise. Aber es war schon immer klar, dass ich irgendwie was repräsentiere, unterbewusst. Das war nie so ein krasser Gedanke. Und so, das war aber auch in meiner Familie so. Also klar, meine Mutter, Grundschullehrerin, die kennt ungefähr alle Eltern in dieser Stadt. Oder alle Eltern kennen sie. Da ist man schon mal auf Augenmerk, weil ja, wenn der erstgeborene Sohn oder generell ein Sohn von der Lehrerin sich beschissen benimmt, dann... Wie soll diese Lehrerin denn kompetent sein, mein Kind zu erziehen? So dieses Ding. Und das Gleiche nochmal beim Pfarrer. Nur nochmal schlimmer moralisch aufgeladen. Und also auf jeden Fall wurde viel psychologisiert oder analysiert, weil ja auch, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber das Pfarrhaus ist wie eine Art Zusatzinstitution neben der Kirche. Also es ist wie so das Wohnzimmer der Kirche. Gefühlt. Also bei uns war das zumindest so, dass, weiß ich nicht, ne? Hauskreis sagt dir bestimmt was irgendwie.
Waren die bei euch zu Hause, diese Hauskreise?
Also ja.
Ah, okay. Ja. Okay.
Unangenehm.
Naja, es ist ja so, also wir waren schon als Pfarrersfamilie komplett involviert und das habe ich auch nie als schlimm empfunden. Also ich bin, ehrlich gesagt, der Kirche extrem viel da dankbar. Also dass ich in diesem Umfeld aufgewachsen bin, ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt Musiker bin. Dass ich eine selbstbewusste Person geworden bin, da habe ich sehr viel Glück gehabt, weil es gibt mit Sicherheit auch andere Umfelde in diesem kirchlichen Kontext, wo das exakt andersrum läuft. Mhm. Was heißt mit Sicherheit? Das ist so. Aber meine Geschichte ist da sehr, sehr positiv. Deswegen habe ich das nie als schlimm empfunden. Ich war das einfach so gewohnt. Ich habe es nie anders erlebt. Also ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, das nicht zu haben. Aber es war auf jeden Fall... Auch unser innerstes Zuhause war eine Art öffentliche Einrichtung, weil da dann jetzt nicht direkt seelsorgerliche Gespräche oder so geführt wurden, das vielleicht nicht, aber trotzdem, natürlich vermischt sich da auch dann Berufliches und Privates irgendwie, so wie das halt ist, weil dann man natürlich irgendwie, wenn so ein großer Teil deines Lebens in Gemeinde und dem Umfeld stattfindet, schließen sich da Freundschaften und so, auch natürlich zwischen der Pfarrersfamilie und irgendwelchen Gemeindemitgliedern, ist ja logisch. Und dann vermischt sich das halt und da vermischt sich immer mehr. Und da gab es schon nochmal so Momente, wo man gemerkt hat, oder wo meine Eltern, glaube ich, gemerkt haben, okay, wir müssen das wieder ein bisschen mehr trennen, weil wir gefühlt ein gläserner Haushalt sind sonst. Und das ist natürlich ungeil. Ne? Hm. Ja, also deswegen, es war jetzt lange ausgeholt, aber kenne ich das definitiv. Das ist so sehr, sehr viel auseinandergepflückt wird. Nicht keine Predigten so von meinem Vater oder so.
Das war jetzt nur das quasi das verdichtete Beispiel dieses Analysehungers in der Familie irgendwie. Aber es kann auch wirklich nur ein Besuch bei der Tante gewesen sein, wo es dann danach immer auf der Heimfahrt hieß, heute hat sie mir keinen guten Eindruck gemacht.
Ja, genau. So dieses seelsorgerliche Auge. So
fast. Genau, das seelsorgerliche Auge.
Ich sollte mal wieder nachfragen.
Ja, und auch immer dieses Reflektierte so, ja. Und das Achtsame ist wichtig und so. Und ja, aber Selbstbewusstseins-Boost kann man sich dadurch auch mitnehmen. Ich war jetzt nicht eingebunden in diese Gemeindearbeit. Kann dir gar nicht sagen, warum. Ich glaube, ich habe einfach...
Leider keinen Bock gehabt.
Nicht keinen Bock gehabt tatsächlich irgendwie. Aber es war auch nicht so attraktiv offenbar dann bei mir. Vielleicht war das bei dir auch einfach alles etwas fluffiger. Aber...
Gab es denn da so Jugendarbeit und so richtig?
Ja, das gab's schon und mein Papa war da auch involviert und sehr, sehr beliebt auch immer. Das hat er sehr gut gemacht. Mein Papa, muss man sagen, ist ein sehr, sehr liberaler Pfarrer, der das prima gemacht hat, immer, er sitzt im Ruhestand auch seit einem Jahr.
Grüße.
Ja, Grüße, Papa, hallo. Aber dadurch, dass mein Papa so anerkannt war in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft, glaube ich, daraus habe ich abgeleitet, dass ich mich manchmal auch benehmen kann, wie ich will, weil so quasi gegen meinen Papa werdet ihr ja wohl nichts haben können. Das schwang da, glaube ich, unterbewusst immer so mit bei mir. Und deswegen habe ich auch viel, viel Mist gebaut. Da war auch Polizei mit dabei, da war ein
so.
Bürgermeister, der mich dann sprechen wollte. Und
jetzt kommen wir zum spannenden Teil.
Also da war wirklich viel Scheiß dabei. Und ich meine,
der Bürgermeister wollte dich sprechen.
Ja, wir haben zum Beispiel mal, es gab mal so einen Konflikt in der städtischen Jugendarbeit und das städtische Jugendhaus hat dann quasi
Die wollten
strafrechtlich relevante Informationen aus der Jugendgemeinde rauslocken. Und ich war da überhaupt nicht involviert darin, in dieses Thema. Aber wir haben uns dann einen Sarg besorgt und haben.
Das kann nur besser werden nach dem
und haben. Und haben das Vertrauen in die Jugendarbeit zu Grabe getragen und haben dann eine Leichenprozession mit diesem leeren Sarg durch die Stadt gemacht. Und das kam überhaupt nicht gut an. Und das war teilweise so das Level, mit dem wir da so operiert haben. Und,
ach du
und,
Scheiße.
Und da muss ich echt sagen, Respekt auch von meinem Vater, dass der mich immer noch so gern hat irgendwie, weil.
Nee, Freddy, ich glaube, du warst so Thema bei einigen Gottesdiensten.
Und beim Thema Vergebung.
Das ist ja noch nicht mal wirklich, da ist ja die Waldgeschichte von Johnny, ist ja ein Scheißdreck dagegen, du musst echt mal sagen.
Ja, ich habe andere Leichen im Keller.
Im Gottesdienst drehen sich alle um, nicht weil du der Typ bist, der im Wald verloren gegangen ist, nee, du bist der Typ, der den Sarg durch den Vorhof getragen
hat. Ja, vor allem auch anlasslos, ich hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Ich fand es einfach nur spannend, den Leuten da auf den Sack zu gehen.
Mal gucken, wie die so reagieren.
Ja, genau, geil. Fand ich schlimm.
Toll. Ich hatte aber auch eine kriminelle Phase, wo ich war nie selber schuld, aber es war sehr viel Polizei involviert. Ich hatte das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ne, dass ich ein paar Mal festgenommen wurde, fälschlicherweise. Ich saß einmal in einem Auto mit einem roten Kennzeichen und zufälligerweise wurde genau an dem Tag genau das gleiche Auto in der gleichen Farbe aus einem Autohaus geklaut. Und eine Freundin von mir hatte das Auto tatsächlich gekauft, beim gleichen Autohaus, das gleiche Modell,
nee. Nur
halt ein anderes. Und dann standen wir da nachts um 3 und auf einmal mit gezückter Waffe klopfen so 2 Polizisten an der Tür. Aussteigen.
Das für ein beschissener Zufall.
Das war unfassbar. Scheiße. Und sie hatte aber dann die Kaufpapiere zum Glück und so, aber nachdem, die haben uns richtig nass gemacht, die haben uns richtig auf den Boden, Knie auf den Kopf und keine Ahnung was. Das war richtig heavy. Und ich so 17.
Anzeige ist raus, ey.
War krass. Also wirklich heftig. Ja, also ich hatte auch so eine Phase mit Polizei, aber das war dann immer sehr schnell geklärt. Ja,
und das war dann okay, oder was?
Nein, ich konnte ja nichts für.
Ja, natürlich.
Wir konnten es ja beweisen.
Dann hat dein Vater in der nächsten Woche über Vergebung im Gottesdienst geredet.
Aber das ist geil, mit dem Sarg durch die Stadt, das finde ich gut. Ich war braver in meiner Jugend, muss ich sagen. Ich habe zu viel Sport gemacht, ich hatte keine Zeit für so Faxen. Das habe ich dann erst im Studium nachgeholt. Ja, das war stimmt, das wollte ich vorhin noch erzählen. Ich habe wirklich erst gelernt, so mal richtig locker zu lassen, also so einfach mal 5 gerade sein zu lassen und mal die Sau rauszulassen, so irgendwie im Club einfach mal zu feiern und abzudancen zum Beispiel. Das habe ich irgendwie erst dann in Jena, als ich in Jena studiert habe, angefangen. Das war echt krass. Also da habe ich liebe Grüße an Fritz, der hat mir das beigebracht, mal so ein bisschen locker zu lassen.
Musste dir das auch beigebracht werden, Freddy?
Locker zu werden. Ich glaube, mir musste eher beigebracht werden, mich mal zu benehmen irgendwie. Und was ich jetzt durch meine Freiberuflichkeit als Trauerredner halt auch gelernt habe, bin, glaube ich, weit weniger exponiert und extrovertiert auch jetzt heutzutage als damals. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste.
Privatleben sein zu lassen.
Genau. Da lege ich großen Wert drauf. Ja.
Und hast du, also wie soll ich sagen, ihr habt ja vor dem Podcast in unserem kleinen Vorgespräch habt ihr erzählt, dass ihr einfach so weirde Situationen hattet, dass euer Vater gesagt hat, was hast du gesagt? Heute ist jemand gestorben oder sowas?
Ja, mein Vater, der stand vom Mittagstisch dann immer auf und sagt, ich gehe jetzt rüber auf den Friedhof, ich habe Leich.
Ich habe Leich.
Ich habe Leich.
Hast du das vorhin so schön gesagt,
Johnny? Hat er immer gesagt, Vater hat immer gesagt, so, jetzt muss ich eine Leiche unter der Erde bringen. So richtig, was ich glaube. Ich glaube, wenn das manche Leute wissen würden, was da so abgeht. Also, weil das machst du ja so zweimal in der Woche, wenn es hochkommt. Also, oder in schlimmen Wochen zwei, dreimal. Manchmal natürlich auch nicht, aber oder keine Beerdigung, aber keine Ahnung, wie, also im Schnitt bestimmt eine Leiche oder eine Beerdigung pro Woche. So, das heißt, es ist ein ganz normaler Prozess.
Dann einfach die Reden. Geht dir das manchmal so? Hast du Angst vor diesem Moment, wenn du mal die Rede verwechselst? Weil ich war nämlich beim wie heißt es, wo die Leute heiraten? Standesamt. Mhm. Da war die Standesbeamtin, die hat meine Schwester getraut quasi und die hat dann einfach geredet und dann ich habe dann so Fotos gemacht und habe mich dann hinter sie gestellt, habe dann gemerkt, ey, die Mappe, die sie in der Hand hält, ist leer. Die hat da reingeguckt, als würde sie ablesen, hat nicht einmal hochgeguckt, aber die Mappe war leer.
Ja, klar.
Die hat einfach eine komplette Standardrede auswendig gelernt. Und dann hat die das durchgezogen. Ich glaube, dass es aus Angst quasi die Reden zu verwechseln, haben die gesagt, wir schreiben jetzt eh, ne? Petra, du setzt dich hin und schreibst jetzt eine richtig gute Traurede und wir lernen die alle.
Ja, das ist dann immer so, die Ehe ist wie ein Kochrezept.
Genau, sowas.
Kommt auf die Zutaten an. Und
sowas kann er wirklich. Und dann ist es richtig unangenehm eigentlich, wenn man die ganze Zeit einfach die ganze Zeit dasselbe abspult. Ja, mindestens 15 Mal die Woche. Und das machst du ja nicht. Du schreibst ja die Reden individuell. Das heißt, bei dir ist die Gefahr, dass
ich mache die immer individuell, sehr, 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 sehr individuell. Verwechselt habe ich noch nie etwas. Allerdings ist es
vergessen hast du mal.
Naja, mir ist zum Beispiel am Freitag was passiert, was auch nicht so gut war. Wer dann quasi einen Deal mit mir macht, bekommt von mir einen langen Brief, ein Anschreiben, wo dann drin steht, wie wir das alles machen und so. Und dann so Zeile 2, 3 sagt dann so, ja, Details und Korrektheit sind das A und O und dies und das und so. Und dann habe ich aber einen falschen Copy-and-Paste-Move gemacht und nenne dann irgendwie so, denn dafür ist das Leben ihrer Hildegard viel zu wertvoll. Es hieß die gar nicht Hildegard. Und während du dann quasi dein Pamphlet aufsetzt, wie wichtig dir diese Genauigkeit ist, in der so ein Fehler unterläuft. Das ist ungünstig. Und ich war ich habe mich total entschuldigt. Das war auch kein Problem und so, weil aber ich hätte diesen Gesichtsausdruck schon gern gesehen, wie diese Angehörige diesen Brief dann liest. Was zur Hölle? Wer ist Hildegard?
Du hältst die komplette Predigt über eine ganz andere Person. Du merkst so, irgendwas ist in der Crowd so.
Ja, hey, ja, warum John, reagieren die nicht?
Ja, ja. Ey, Johnny, mir hat mein Papa aber auch mal, das ist eine Geschichte, die er immer wieder erzählt. Er hat mal eine Beerdigung gehalten und er sprach dann also immer von irgendeiner Person, die da also verstorben ist und betrauert wird. Und irgendwann, recht am Anfang zum Glück der Rede, meldet sich dann eine ältere Frau und sagt, er ist nicht tot, Herr Pfarrer, er lebt. Das war dann also quasi der Bruder, von dem er ständig spricht. Er hat wirklich noch gelebt, der, von dem er sprach.
Wahnsinn.
Also das war der mit dabei? Stell dir mal vor, du hörst einfach deinen Pfarrer über dich schon reden, quasi deine Trauerrede halten.
Er ist der zweite Jesus.
Transzendentale Erfahrung. Habe ich meinen Körper bereits verlassen?
Oh, großartig. Nee, tatsächlich, ich weiß ja, so eine Beerdigungsgeschichte habe ich jetzt von meinem Vater gerade nicht gehört. Oh, hätte ich ihn jetzt gern dabei. Mit Sicherheit. Weil das Problem ist ja, ne, bei so Beerdigungen, das ist ja also ein bisschen ähnlich wie bei einer Hochzeit, nur eigentlich noch schlimmer oder noch ernsthafter, weil das ja, da ist ja wirklich null humoristisches Potenzial. Oder zumindest wenig, oder? Das heißt, selbst wenn du einen Fail landest, das kannst du schlecht mit Humor wieder auffangen.
Also meine Schwester ist ja Bestatterin und sie hat gesagt, es gibt jetzt einen neuen Trend, die nennt sich, also statt Funeral, so schreibt man das mit F-U-N quasi.
Ah.
Und dann wird das F-U-N groß geschrieben und dann ist es ein Fun-Reel. Und dann wird abgedanced und Witze gemacht und so.
Fun-Reel.
Fun-Reel. Aber ja, es gibt jetzt einen neuen Trend, da werden Beerdigungen quasi ein bisschen positiver verpackt. Was ich ja eigentlich ganz nett fand. Also ich hatte auch das Thema letztens mit meiner Mutti und die meinte auch, bei mir wird bitte kein Schwarz getragen und da wird nicht rumgeheult, sondern macht mal schöne Musik an und dann haben wir alle eine gute Zeit.
Ja, also ich glaube, da geht der Trend auch wirklich hin. In meinen Reden versuche ich immer 2, 3 Lacher auch einzubauen, die mir die Angehörigen aber vorher liefern, muss man dazu sagen. Mhm. Also wenn die natürlich einen Humor haben, dann baue ich den auch immer ein und der ist auch immer sehr, sehr heilsam eigentlich. Wenn aber nichts da ist, ist halt nichts da. Gell? Und manchmal lachen die aber auch an Stellen, wo ich denke, haltet, was lacht ihr hier? Hört auf.
Hört auf jetzt.
Ist nicht lustig gewesen.
Ja, aber das, was ich halt meine, ist ja normal, dass man mal einen Fehler macht oder so. Und oft, also ich zum Beispiel als Musiker auf der Bühne, ich regel das ganz viel mit Humor. Weißt du, dann so, keine Ahnung, dass du irgendeinen dummen Spruch machst und damit das wieder reinholst. Und dadurch wird ja das Erlebnis für die Menschen fast noch besser, weil es irgendwie halt menschlicher ist und so. Man muss halt nur lernen, das irgendwie hinzukriegen. Aber das stelle ich mir bei Beerdigung echt schwer vor. Weil da so, also es sei denn, es gibt diese Grundvoraussetzung, ne, dass die Leute mit einem Grundhumor irgendwie ankommen und es fast sich wünschen. Aber es, wie viele Familien gibt es, wo das dann so total krampfig ist, weil keiner mit der Situation richtig umgehen kann und stell dir vor, dann passiert noch ein Fehler. Ich glaube, oh, Alter. Aber also mein Vater hat schon ein paar Beerdigungen gehalten, da saß ich drin und dachte so, Respekt, Digga. Keine Ahnung, Angehörige oder so und uns auch, wo es dann auch einfach emotional krass war. Ich glaube, klar, ich kenne es ja auch, ne, dann ist man irgendwie in so einem professionellen Modus und dann ich habe da ja auch manchmal dann schon irgendwie Sachen gespielt von den Beerdigungen von Menschen, die mir sehr nahe standen. Es ist dann erstaunlich krass, wie man sich davon distanzieren kann emotional und dann einfach seinen professionellen Stiefel fährt. Aber trotzdem, also heftig. Also ich finde Beerdigungen wirklich beeindruckend, weil das die Fehlertoleranz, also in meiner Vorstellung zumindest, echt gering ist.
Definitiv. Das Drucklevel ist immer extrem hoch, das stimmt. Aber sag mal, weil wir es gerade auch von Humor ein bisschen hatten, wie war das denn bei dir gewesen in der Familie? War da Humor und Glaube, war das ein harmonisches Paar oder hat sich das nicht so wirklich vertragen?
Ja, Riesending. Mhm. Riesending. Also, wir haben uns schon immer lustig gemacht über
Jesus.
Ja, Jesus, also auf erster Ebene, ja, aber nee, das darfst du jetzt nicht falsch verstehen. Sich über Dinge lustig zu machen, drückt ja oft auch eine Ernsthaftigkeit aus, weil eben dieser Jesus das aushalten kann, dass das auch mal witzig sein darf und so. Weißt du, also ich meine, oft sind ja Menschen, die sich unsicher sind mit Dingen, können Humor in diesem Kontext überhaupt nicht ab. Ja. Und Menschen, die sich sehr sicher sind mit etwas, können auch sich über sich selber zum Beispiel Humor total gut ab. Deswegen finde ich, Humor im Glaube ist eher eine Bestärkung von dem Ganzen. Weil natürlich gibt's Dinge, die da absurd und witzig dran sind. Also alleine, was Christen einfach manchmal tun, was total weird ist. Also zum Beispiel so dieses Gefühl oder dieses gefühlte diese gefühlte Befugnis von Christen, anderen Leuten einfach ins Leben reinzulabern, oft so. Da muss man sich einfach drüber lustig machen, sonst hält man das ja gar nicht aus. So, ne? Und also für uns war Glaube und Humor extrem wichtig, weil das wäre ja auch total langweilig. Also allein, was es für humoristisches Potenzial in der Bibel gibt, ist ja großartig.
Ja.
Wie war es bei dir, Freddy?
Ja, mein Papa hat auch immer großen Wert auf Humor gelegt und ich weiß aber auch, dass es halt sehr viele pietistische Familien halt auch gab, auch in der Gemeinde, die ich als sehr spaßbefreit immer so empfunden habe und sehr, sehr lustfeindlich generell so.
Pietismus, Angelegenheit.
Total, also wirklich Leute, die für die das Leben des Brian eine Gotteslästerung darstellt irgendwie. Und trotzdem ist bei mir schon immer ein großer Respekt geblieben, so. Der ist immer geblieben und ich hatte dann mal so eine Phase.
Von Humor oder was?
Nee, vor Gott dann auch am Ende des Tages. Also so ganz weit gingen meine Gags dann wiederum dann doch nicht irgendwie, interessanterweise. Ich hatte eine Phase, wo ich viel Musik gemacht habe, wir haben Punkrock gemacht und musste natürlich auch daneben benommen wie noch was und alles Mögliche gemacht, aber...
Also keinen christlichen Punkrock, ne?
Nee, keinen christlichen, so richtigen Scheißsystem-Punkrock so, ne? Und dann später Horror-Punk und so und alles Mögliche so. Und aber mir wäre nie eingefallen, mich in meinen Texten kritisch mit der Kirche zu beschäftigen. Das war für mich nie ein Thema. Also Staat habe ich auseinandergenommen bis zum geht nicht mehr. Kirche nie. Das war ich bin ein sehr kritischer Geist, aber ich habe damit nicht viel anfangen können. Es war für mich so ein kritikfreier Rahmen für mich eigentlich. So,
krass.
Kann ich dir gar nicht sagen, warum das so ist.
Das ist ja wirklich spannend, weil, also doof gesagt, wie soll ich sagen, Gott ist ja sowieso laut eurem Glauben allwissend, also kann er ja wahrscheinlich auch, weiß er ja auch, was Humor ist.
Schön gesagt.
Ich glaube, wenn einer Witze versteht, dann ist es Gott.
Ja, ich würde auch sagen, also der Gott, an den ich glaube, steht über sowas drüber.
Was heißt steht drüber? Ich gehe mal stark davon aus, also wenn ich jetzt mal wohlwollend christlichen Glauben vertreten darf, dann würde er ja wahrscheinlich einfach mitlachen.
Über ja, sich. Eben, genau. Weil er eben, also...
Oder er sie ist.
Ja, also Menschen, die mit sich im Reinen sind, können gut über sich selber lachen, würde ich erstmal so als oft zumindest.
Naja, mit sich im Reinen und sehr selbstbewusst sind. Und wenn ich glaube, wenn es ein selbstbewusstes Wesen geben darf, dann ist es ja wohl...
Gott.
Ja. Ja. Total, total. Aber so, ich hatte mal, ich glaube, mein Cousin hatte mir mal ein Bad Religion Shirt geschenkt. Das kennt ihr vielleicht, dieses ikonische Bad Religion Shirt mit dem umgedrehten Kreuz. Und komischerweise habe ich das nie anziehen wollen irgendwie. Das ist wirklich seltsam, weil sonst habe ich eigentlich...
Wobei, das würde ich glaube ich auch nicht machen.
Mir würde keine Konvention einfallen, über die ich mich nicht lustig machen würde und so. Und es ist auch echt nicht so, dass ich schreiend rauslaufe, wenn jemand Jokes macht oder so. So ist es gar nicht. Aber irgendwie, und das ist schon diese väterliche Prägung, ist schon dieser tiefe Respekt schon irgendwie immer geblieben. Ja, ich konnte auch immer damit leben, dass andere das anders gesehen haben. Aber selber wollte ich mich da irgendwie nie so... Da habe ich nie gegen rebelliert. Ich habe gegen alles rebelliert, aber tatsächlich gegen diese Glaubenskomponente nie. Ich meine, ich fand Kirche auch oft dann wohlfeil und doppelmoralisch. Und ich habe dann auch zu meinem Papa mal gesagt, du sag mal, Jesus war doch immer der erste Kommunist, hey, und du musst in deinen Predigten, da musst du diesen CDU-Schwein da vorne mal sagen, hier, wie es läuft. Und
Grüße.
Aber du weißt, wie ich es meine.
Kunst auf die Nutzmerz.
Also so, da wollte ich ihn immer anstiften dazu, jetzt mal die Spießer da irgendwie aufzurütteln und ach, die Kirche muss sich viel mehr für Gerechtigkeit einsetzen und für...
Preach it, brother.
Ja, so und aber trotzdem, so die letzte Instanz, in letzter Instanz hatte ich dann immer doch große Achtung so.
Das ist so krass, weil ich finde, das für mich als, soll ich sagen,
als Gottloser.
Als Gottloser, als Außenstehender.
Direkt aus der Hölle geboren.
Wir sehen uns da übrigens alle wieder.
Am ehesten im Himmel.
Was wäre es am ehesten?
Stand jetzt kommt Freddy am ehesten in den Himmel von
der
uns.
Der hat einen leeren Sarg zu Grabe getragen. Ich glaube, ganz ehrlich, der ist noch unter mir.
Ausverhandeln dann.
Ja, aber durch Jesus sei dir vergeben, Bruder.
Was wollte ich jetzt? Ja, ich habe schon wieder vergessen, was unser Podcast ist, wie ADHS, bloß die Audioversion davon. Ich glaube tatsächlich, dass ich ganz früh, also ich bin ja orthodox getauft quasi und wir mussten auch immer so Nachtgebet, also wir mussten dann quasi abends zum Gebet sprechen und so und darauf hat meine Mama ganz, ganz lange Wert drauf gelegt, bis wir dann irgendwann gesagt haben, ganz ehrlich, das reicht. Und dann bin ich auf eine katholische Schule gekommen, weil meine Eltern glaubten, die können da vielleicht nochmal was reißen.
Was retten bei dem Jungen.
Und dann kam quasi die Diskussion mit meinen Religionslehrerinnen und Lehrern, die mich dann eher in die komplett entgegengesetzte Richtung getrieben haben, plus die Erfahrungen, die ich dann einfach so im kirchlichen Kreis gemacht habe. Wir waren dann jeden ersten Mittwoch im Monat oder so war Schulgottesdienst und so und es war einfach so eine komplett abtörnige Stimmung. So, das ist natürlich auch der katholische Bereich, weil ihr seid da anders unterwegs. Aber für mich war von Anfang an klar, dass ich, wie soll ich sagen, obwohl meine Eltern versucht haben, uns diesen Respekt vor Gott und Glauben und so schon auch mitzugeben, weil meine Eltern sind gläubig, ist es für mich dann irgendwann gekippt, einfach als ich gemerkt habe, irgendwie gibt es keine validen Argumente für mich. Für euch kann das anders sein. Aber es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist wäre da das Gefühl in mir aufgekommen, dass ich irgendjemand gebraucht habe oder irgendeine Stütze gebraucht habe, oder ist nicht das Gefühl aufgekommen, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie super glücklichen oder super traurigen Moment in meinem Leben gehabt und ich habe da irgendwas gespürt oder musste auf irgendwas zurückgreifen. Also es war irgendwie alles weird und die also wie soll ich sagen, die Diskussion im Religionsunterricht waren für mich einfach so noch das i-Tüpfelchen oben drauf, wo ich mir sage, okay, du hast es jetzt studiert, du müsstest es eigentlich wissen und kannst mir trotzdem keine validen Argumente geben. Und ehrlich gesagt habe ich die Diskussion mit jedem Gläubigen, den ich bis jetzt geführt habe, inklusive Johnny, der da drüben, also bis jetzt konnte mich einfach nichts da so richtig davon überzeugen, daran zu glauben. Ich weiß, dass es vielen Leuten einfach eine Stütze ist, aber deswegen kann ich das so ein bisschen nicht nachvollziehen, dass du sagst, du hast da immer diesen Respekt bewahrt. Weißt du?
Ja, also man muss dazu sagen, was da gerade auch so ein bisschen durchdringt, ich glaube, ich war von euch beiden wahrscheinlich echt am wenigsten in Kirchen und Fasel hier war.
Am meisten davon.
Ich hab, weißt du,
aber vielleicht war das deine Rettung.
André, für mich ist, glaube ich, so eine Art Gelassenheitsversicherung. Ich weiß genau, wo ich herkomme, wo ich hingehe.
Gelassenheitsversicherung.
Total. Ich will mir über die Fragen der Existenz nicht die ganz großen Gedanken machen. Ich weiß, dass ich da gut aufgehoben bin irgendwann mal wieder. Dann werde ich diese Scheiße mit diesem Sarg da irgendwie verantworten müssen oben und andere Schandtaten noch. Und
aber das ist so witzig. Aber weil genau das ist nämlich auch der Punkt, weil das Argument, was ich Johnny immer gemacht habe, in der Zeit, in der zum Beispiel Beate ist eine queere Frau, die hat ganz krass damit zu kämpfen gehabt, wie sie das mit ihrem Glauben vereinbaren kann und so. Und die macht sich halt alle sehr tiefgründige Gedanken. Und in der Zeit, in der ihr euch die Gedanken macht, keine Ahnung, dann sitze ich halt da und trinke meinen Kaffee.
Aber ich mache mir die Gedanken ja nicht. Ich glaube, das ist das Schöne, wenn du glaubst, dann tust du das. Dann setzt du dich nicht hin und liest irgendwie die Wunder des Theismus von Mackey und Feuerstein und Hegel und Marx. Das machst du alles nicht, weil du suchst nicht nach Argumenten. Du suchst vielleicht auf der performativen Ebene, der gesellschaftlichen Ebene, nach Argumenten, nach der Rolle der Kirche und so. Das kannst du machen. Aber ich glaube, wenn du glaubst, dann hinterfragst du den Glauben ja nicht. Dann ist das ja ein gesetztes Thema. Und ich habe einfach keine Lust, mir über sowas Gedanken zu machen. Ich habe diesen Glauben und den habe ich mitbekommen und fertig, damit gehe ich auch von dieser Welt. Das ist das Gleiche noch mit meiner Frau. Es ist genauso. Ich will mir auch keine Gedanken machen über meine Beziehung. Deswegen werde ich an der auch immer festhalten. Das ist wunderschön. Bei meinem Fußballverein ist das Gleiche. Und das sind so drei Dinge, die für mich irre wichtig sind und die bleiben einfach. Damit ich mehr Zeit zum, weiß ich nicht.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zurück. Das heißt, du bist verheiratet, oder was?
Genau, ja.
Na cool. Und welcher Fußballverein?
Hertha BSC.
Hertha BSC, alles klar.
Ja, und das sind so die drei Dinge.
Die drei Lieben.
Also wenn ich mit meiner Frau mal in der Stadionkapelle des Olympiastadions wäre, dann bin ich quasi in meiner inneren Mitte sozusagen.
Schwere Zeiten gerade, ne, mit Hertha.
Nö, am Wochenende sehr überzeugend 2-0 gewonnen.
Okay.
Bist du bei der Eintracht?
Nee.
UFC. Offenbach. Ey, Glückwunsch UFC. Noch zum Pokalsieg.
Richtig geil. Ich bin morgen im Stadion. Übermorgen.
Gegen?
Düsseldorf. Nicht Düsseldorf, Hoffenheim. Düsseldorf war jetzt am Sonntag.
Hoffenheims Zweite.
Genau.
Ja, die flext dir doch weg, oder?
Die flext mal sowas von weg.
Bibererberg, da muss ich mal mitnehmen.
Ja, safe.
Wirklich.
Willst du mit?
Ja, also, wann ist das?
Ja, also Mittwoch, also jetzt quasi.
Der ist spontaner Typ, der hat jetzt 2 Stunden hier zugesagt.
Wir sind mit 5 Freunden, sind wir auf dem Biberer Berg am Mittwoch.
Fahrt ihr mit dem Zug?
0. Nee, ich fahre mit dem Auto runter mit noch einem Kumpel.
Oh.
Aber also wenn du mit dem Zug nach Offenbach kommst, holen wir dich ab.
Mhm.
Ich kann dir ein Ticket organisieren.
Ich kläre das ab.
Geil.
Also wirklich, hätte ich Bock drauf, ja?
Ja, fett.
Ja.
Schick mir mal bitte ein Foto, das müssen wir dann einfach posten. Das wäre so witzig einfach.
Das ist nicht das Thema, aber ich habe da noch was zu sagen gleich zu dem Thema.
Wollen wir über den Fußballgott noch sprechen oder irgendwie?
Das ist ein anderer nochmal. Der ist nochmal ein anderer.
Und so schnell sind wir im
Aber Buddhismus. Du weißt auch, es gibt auch Christen, die haben da ein Riesenproblem damit, wenn man sowas Fußballgott nennt und so.
Ja, genau, das meine ich doch.
Ja, voll.
Das macht doch alles gar keinen Sinn.
Ja, Leute. Richtig. Das macht doch gar keinen Sinn. Und ich glaube, das muss man auch davon trennen. Und was mir immer wichtig ist, weil du immer sagst, ich kann dich nicht überzeugen, das wollte ich auch nie.
Ich weiß, dass du das nicht wolltest.
Aber nee, aber das, du sagst es immer so, als wäre das so ein Überzeugen-Ding. Ich glaube, so wie Freddy es auch gesagt hast, Glaube ist ein Ding, das entwickelt sich oder es entwickelt sich nicht. und oder es ist was, was für dich irgendwann sich als wichtig herausstellt. Das kann auch noch mit 50 kommen oder mit 45, scheißegal. Und es kann sein, dass du dir das jetzt überhaupt nicht vorstellen kannst und in 20 Jahren siehst du es anders oder es bleibt immer so. Ich glaube, also dieses Glaubensbusiness, das nennst du jetzt einfach mal so, wovon ja auch Kirche lebt, immer wenn es in diesem Kontext anfängt, zu klare Antworten zu geben, wird das Ganze nicht mehr glaubwürdig. Weil das ganze Thema um Glaube ist ja, dass du dir existenzielle Fragen im Leben stellst, die vor allem auch mit dem Sinn des Lebens zu tun haben und so. Das funktioniert auch ohne einen Gott, sich diese Fragen zu stellen. Aber es geht immer nur um potenzielle Antworten, nicht um irgendwelche wissenschaftlichen Gegebenheiten oder Tatsachen oder so. Deswegen gibt's dieses, ja, das überzeugt mich nicht oder so, das gibt's natürlich schon. Also das dann in dem Fall beantwortest du eine Frage für dich einfach anders, aber deswegen ist deine Antwort ja nicht richtiger als meine. Also es geht, das ist einfach, und ich glaube, das ist das, was so viele Menschen daran herausfordert. Es gibt keine klare Antwort im Glaubenskontext, sondern es gibt immer ein, ich könnte mir vorstellen, dass es so und so ist, oder eine selbstgefühlte, hundertprozentige Realität, aber jeder Christ, der sagt, ich weiß, dass es zu 100% so ist, ist nicht glaubwürdig. Das funktioniert ja gar nicht, weil Glaube nicht ohne Grund Glaube heißt. Nicht ohne Grund können wir Gott nicht sehen, wir können ihn maximal spüren. Und das gleiche Gefühl wirst du wahrscheinlich in dem Moment anders betiteln als ich. Also wenn du mit einem Framing im Leben von Glaube und oder Religion, wobei ich auch das trennen würde, weil Religion für mich viel mehr mit Traditionen auch verbunden ist und Glaube viel mehr mit diesen grundsätzlichen Fragen im Leben, dann hast du einfach einen anderen Blick auf die Welt und der kann sich auch noch ändern und du bist halt anders aufgewachsen oder irgendwann anders abgebogen und ist auch total in Ordnung. Deswegen ist mir, ich störe mich immer total an diesem Ding, so, das überzeugt mich nicht, oder wenn Christen versucht haben, mich zu überzeugen, in dem Moment, wo sie versucht haben, dich von irgendwas zu überzeugen, haben sie schon einen riesen Fehler gemacht, weil darum geht's gar nicht. Es geht im Glaube darum, für mich zumindest, erstmal darum, dass Jesus ein krasser Typ war, der für seine Zeit, in der er gelebt hat, erstaunlich viel verstanden hat vom Leben und wahrscheinlich auch in 2000 Jahren uns immer noch extrem viel voraus sein wird. So, ne? Und das ist was, woran ich mich orientiere im Leben. Und ob man das tun will oder nicht, bleibt ja jedem selber überlassen. So, ne? Und alle Fragen, über die wir uns auch schon öfters unterhalten haben, da kann ich auch nur spekulieren. Und am Ende werden wir es halt sehen, wie es ist. Ich kann mir vorstellen, dass es so und so ist. Aber wenn du sagst, es ist anders, dann ist das natürlich eine Antwort, die ich total respektiere, weil ich kann ja auch gar nichts dagegen sagen.
So, also was diskutiert ihr denn da immer so, Theodizee-Fragen oder so?
Ja,
oder?
Zum Beispiel, ne? Ja. Also es gibt ja viele von diesen Fragen. So, ja. Zum Beispiel Allwissenheit. So, das droppst du so einfach so raus, aber natürlich, ne?
Hey, kennst du diese Simpsons-Folge, wo Homer Ned fragt, Homer fragt Ned Flanders? Homer, ja.
Ach krass, okay.
Ja, Homer, also in Amerika der Homer. Er fragt Ned, kann Jesus ein Burrito so heiß machen, dass er ihn selbst nicht essen kann? Und Ned, aber Homer, natürlich kann er das.
Ja, geil. Also das ist echt irgendwie spannend, weil man macht sich tatsächlich über ganz viele Dinge, also ich zum Beispiel, ich bin da auch auf Social Media unterwegs für Kirche und so, ich habe viel mit diesen Fragen zu tun und stelle immer wieder fest, ja gut, man kann nur für sich selber einen gewissen Punkt vielleicht weiterkommen, aber das hilft dir im Gespräch mit anderen, die vielleicht damit gar nichts zu tun haben, wie jetzt zwischen uns beiden. Ich kann diese Gedanken mit dir teilen und dann liegt aber an dir, was du damit machst. Und also ich zum Beispiel würde nie sagen, okay, das, was du denkst, ist falsch oder so, sondern es ist immer eine Standpunktdiskussion und ein Austausch. So, ne?
Ja, ich glaube, mein großes Problem ist, dass dadurch, wenn du das jetzt sagst, dass es so eine Haltung ist quasi einfach oder so eine, wie soll ich sagen, nichts anderes, am Ende ist es ja so eine Art Vermutung, dass das vielleicht irgendwas geben könnte. Also, dass da die Strukturen halt einfach falsch sind, so gesellschaftlich, weißt du, für mich. Das ist, glaube ich, so das Ding, dass es dann halt auf, naja, am Ende sagst du ja, dass man das Glaube halt damit zu tun hat, dass man halt etwas glaubt zu spüren oder glaubt zu wissen. So. Und das ist in dem Fall halt, ja, halt Gott oder was weiß ich, oder wie auch immer das in welcher Form und Religion das halt benannt werden möchte. Und ich glaube, dass mein größtes Problem ist halt einfach, dass ich immer wieder auf diese offenen Fragen stoße, wo ich mir denke, okay, es gibt so viele Leute, die da so sicher sind. Und da kann ich auch nur aus meiner Vergangenheit sprechen. Ich bin sehr vielen Christinnen und Christen begegnet, die in sehr hohen Ämtern waren, die auf jeden Fall nicht bereit waren, mit mir zu Ende zu diskutieren, weil ich dann gemerkt habe, okay, es gehen dann irgendwann die Argumente halt auch aus, weil das halt genauso an dem Punkt ist, wo du sagst, okay, wo du jetzt gerade angesetzt hast und sagst, okay, ich glaube halt einfach dran.
So ein bisschen. Dann ist die Diskussion schon falsch gefühlt, weil es geht nicht darum, Argumente auszutauschen. Es geht darum, Gedanken auszutauschen. Das ist für mich was anderes.
Ja,
und Gefühle auszutauschen.
Aber es ist ja nicht nur so, dass der Glaube, der christliche Glaube oder auch der muslimische oder jüdische oder wie auch immer, ist ja nicht das einzige Element in der Gesellschaft, welches beglaubigungspflichtig ist. Du siehst es beispielsweise auch an Währungen. Du musst an eine Währung auch glauben, sonst funktioniert sie nicht. Wir haben dafür das Medium Geld entwickelt, was sehr erfolgreich ist. Bei uns ist das der Euro. Wenn ich dir komme mit einer Kryptowährung, die ich gerade erfunden habe, oder mit irgendwelchen Coins, die ich dir hinlege und sage, damit bezahle ich übrigens meinen Kaffee bei dir, wenn du nicht daran glaubst, dass das, was ich dir auf den Tisch lege, auch für dich einen Wert hat, dann funktioniert unser Tauschakt nicht, unser kommunikativer Akt irgendwie. Und ich denke, anhand dieses der Idee, dass du, wenn die Voraussetzung fehlt, dem zuzustimmen, es zu beglaubigen, dann funktioniert alles natürlich nicht dahinter. So ist es beim Geld und so ist es auch bei der Religion oder beim Glauben.
So, liebe Freunde, ich weiß, es ist ein verdammt beschissener Moment, um jetzt hier abzubrechen, aber wir dachten, wir spannen euch einfach mal ein bisschen auf die Folter, weil wir haben so ein geiles Gespräch gefühlt.
Und so lang einfach, gefühlt. Wahnsinn.
So unfassbar lang und so interessant. Also Freddy, dicke Props, Alter.
Ja, das ist wirklich so.
Aber das wäre zu viel Content, zu viel Input für eine Folge einfach. Irgendwie.
Weil ich kann
die saßen ja alle so danach so, Digga, was war das?
Ich kann doch ernsthaft sprechen, das Gespräch nimmt doch auf jeden Fall noch eine super spannende Wendung, ey.
Ja, ja, auf jeden Fall krass. Also das soll als Cliffhanger reichen. Seid gespannt auf nächste Woche. Da kommt der zweite Teil raus. Freddy, dicker Kuss auf die Nuss. Wir werden das öfters machen. Wir haben schon darüber philosophiert, Freddy öfters einzuladen. Vielleicht so einmal im Monat. So ein dickes philosophisches Gespräch. Alter Schwede.
Also, das wäre schon fett. Das wäre schon fett.
Kuss auf die Nuss. Bis nächste Woche für Teil 2. Wir haben euch lieb. Und hast du eine gute Woche.
Bis dann. Bis gleich. Ciao.